Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Susanne Daubner.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Darf man jetzt doch neue Öl- oder Gasheizungen einbauen ab nächstem Jahr? Und wenn ja, welche dürfen das sein? Seit sich der Koalitionsausschuss Anfang dieser Woche nach langem Streit darauf geeinigt hatte, dass ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mehr als der Hälfte mit erneuerbaren Energien betrieben wird, es aber keine Pflicht zum Austausch geben soll, fragte man sich, was heißt das jetzt genau für meine Heizung? Darauf gibt es seit heute Abend einige Antworten. Demnach soll es eine umfassende Förderung geben, Ausnahmen und Übergangsfristen. Etwa, wenn im Winter die Heizung nicht mehr zu reparieren ist, darf kurzfristig wieder ein Öl- oder Gaskessel eingebaut werden, um nicht wochenlang frieren zu müssen. Mehr Details jetzt von Kirsten Gierschig.
Eine Wärmepumpe. Sie soll in Zukunft der Regelfall bei der Wärmeversorgung sein. Denn im Kern bleibt der Kompromiss der Ampel dabei. Neue Heizungen sollen ab kommendem Jahr zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In der Regel gilt wie bisher, ist eine Öl- oder Gasheizung älter als 30 Jahre, muss sie ausgetauscht werden. Aber es gelten Ausnahmen. Wer zum Beispiel seit 2002 in seinem Haus wohnt, muss auch eine noch ältere Heizung nicht austauschen, solange sie funktioniert. Geht eine Heizung kaputt, gilt Folgendes. Für eine Übergangsfrist von 3 Jahren darf nochmal eine neue Heizung mit fossilen Brennstoffen wie Gas eingebaut werden. Danach muss aber ausgetauscht werden. Oder die Heizung wird, etwa mit einer Wärmepumpe, so ergänzt, dass mindestens zu 65% mit erneuerbaren Energien geheizt wird. Hausbesitzer über 80 Jahre sind bei Heizungen im selbstgenutzten Haus allerdings von all diesen Pflichten befreit. Übrigens, neue Gasheizungen bleiben zulässig, wenn sie in Zukunft mit 100% Wasserstoff betrieben werden können. Sie dürfen aber nur dann eingebaut werden, wenn es in absehbarer Zeit ein Gasnetz geben wird, durch das Wasserstoff geliefert wird. Der Heizungstausch soll staatlich gefördert werden, um soziale Härten abzufedern. Details hierzu gibt es aber noch nicht. Ende des Jahres 2044 darf dann endgültig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen geheizt werden.
Fragen wir noch mal nach. Daniel Pokraka aus unserem Hauptstadtstudio. Was sind denn jetzt die wesentlichen Änderungen zum ursprünglichen Entwurf?
Ja, da gibt es tatsächlich einige. Zum Beispiel soll es auch in einem Neubau möglich bleiben, eine Hybridheizung einzubauen, also zum Beispiel eine Kombination aus Gasheizung und Wärmepumpe. Insgesamt gibt es auch bei Bestandsgebäuden mehr Ausnahmen und Übergangsregeln, als man bisher wollte, weil es eben sehr viele Arten von Gebäuden und Heizsystemen gibt mit ganz unterschiedlichen Gegebenheiten und Erfordernissen. Neu ist auch, wir haben es eben im Beitrag gesehen, wer über 80 ist und die Heizung des selbstbewohnten Hauses geht kaputt, der kann nochmal eine fossile Heizung einbauen. Und erst wenn das Haus dann verkauft wird, muss es dann nach 2 Jahren eine klimafreundliche sein. Und Gasheizungen, die auf 100% Wasserstoff umrüstbar sind, also H2-ready. Die sind erlaubt, allerdings nur dort, wo das Gasnetz das in absehbarer Zeit auch mitmacht. Also das sind schon ein paar Veränderungen.
Und wer hat sich am Ende durchgesetzt?
Naja, Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, dem war ganz wichtig, dass bei allen Ausnahmen und Übergangsfristen der Umstieg auf Heizen mit erneuerbaren Energien wirklich verbindlich am 01.01. nächsten Jahres kommt. Das ist jetzt so. Für die FDP war mehr Technologieoffenheit wichtig, also weniger Fokus auf Wärmepumpen, sondern auch Wasserstoff. Und zwar nicht nur sogenannter grüner Wasserstoff aus Ökostrom, sondern auch blauer Wasserstoff aus Erdgas, wo das CO2 anschließend unterirdisch gespeichert wird. Auch das ist möglich. Die SPD hat immer ganz besonders betont, dass dieser ganze Heizungsaustausch sozialverträglich gestaltet werden muss, damit niemand überfordert wird. Da müssen wir jetzt noch etwas abwarten, denn wer wie viel Zuschuss für eine neue Heizung bekommt, mehr als heute vielleicht, und ab welchem Vermögen oder Einkommen es vielleicht gar nichts gibt, das muss die Regierung jetzt noch unter sich klären.
Daniel Pokraka, vielen Dank für die Information. Ja, das gab es so bisher noch nie. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA wird ein ehemaliger Staatspräsident angeklagt. Es ist der Republikaner Donald Trump, der jetzt wieder Präsident werden möchte. Die Anklage aus New York gegen ihn ist nicht überraschend, sticht aber in vielerlei Hinsicht heraus. Sie steht im Zusammenhang mit delikaten Vorwürfen gegen den 76-Jährigen. Konkret geht es um mutmaßlich falsch deklarierte Schweigegeldzahlungen 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Ob daraus auch eine Verurteilung folgt, ist noch nicht abzusehen. Trump aber sieht sich trotzdem wieder ins Weiße Haus einziehen. Gudrun Engel über einen Prozess, der sich für den Ex-Präsidenten noch auszahlen könnte.
Touristenattraktion ist er auch heute, der Trump Tower in New York. Von demonstrierenden Anhängern des ehemaligen US-Präsidenten am Nachmittag keine Spur. Für die amerikanische Presse ist die Anklageerhebung heute Top-Thema. Diese Frau freut sich über die Anklage. Ich fühle mich gut. Endlich kommen wir der Gerechtigkeit näher, was auch immer das heißt. Endlich wird vor einem echten Gericht verhandelt, nicht nur in der öffentlichen Debatte. Denn die wird schon lange erhitzt geführt. Für oder gegen Trump, das bewegt weiterhin viele Amerikaner. Heute sind die Zeitungen schnell vergriffen. Einmal mehr spaltet Trump das Land. Ich hoffe, er geht ins Gefängnis. Er verdient es. Er ist ein Krimineller. Hab ein schönes Leben in deiner orangenen Gefängniskleidung. Wir warten darauf. Ich weiß nicht, warum sie ihn verfolgen. Der Mann ist reich. Warum belästigen sie ihn? Es ist schrecklich. Für Trump in 2024. Biden, verpiss dich. Vor diesem Gerichtsgebäude in New York soll Trump am Dienstag vorfahren, drinnen seine Fingerabdrücke abgeben. Auch hier heute viel Polizei, viele Journalisten, kaum Demonstranten. Warum genau Trump hier in New York angeklagt wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Anklageschrift ist nicht veröffentlicht. Hauptsächlich geht es wohl um eine mutmaßlich falsch deklarierte Schweigegeldzahlung aus dem Jahr 2016 an Stephanie Clifford alias Stormy Daniels. Die Pornodarstellerin und Regisseurin soll eine Affäre mit Trump gehabt haben. Der bestreitet das. Der Ex-Präsident hat sich bisher nur schriftlich geäußert. Den ganzen Tag postet er auf seinem Netzwerk Truth Social, spricht von einer Hexenjagd und empört sich in einem Statement. Unser Justizsystem als Waffe zu missbrauchen, um einen politischen Gegner zu bestrafen, der zufällig ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten ist und der mit Abstand führende Kandidat der Republikaner, ist noch nie vorgekommen. Der amtierende Präsident Biden will sich heute nicht äußern. Auf Nachfragen? No comment, kein Kommentar. Die Republikaner stärken Trump den Rücken. Seit gestern äußern sich führende Politiker der Partei. Selbst sein parteiintern schärfster Konkurrent Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, twittert: Die Justiz als Waffe zur Durchsetzung einer politischen Agenda stellt die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf. Und auch Trumps ehemaliger Vize Mike Pence wittert politische Motive. Ich denke, für die meisten Amerikaner ist klar, dass das nichts weniger als eine politische Verfolgung ist. Um ihn dreht sich die Kritik. Alvin Bragg, leitender Oberstaatsanwalt in Manhattan. Nicht nur in New York, sondern überall in den USA werden die Augen nun nicht nur auf Donald Trump, sondern auch auf diesen Staatsanwalt gerichtet sein.
Fragen wir nach bei Gudrun Engel in Washington. Ja, Trump und seine Anhänger halten die Anklage für politisch motiviert. Ist die Kritik berechtigt?
Naja, dazu muss man wissen, dass Staatsanwalt in den Vereinigten Staaten ein politisches Amt ist. Das heißt, Staatsanwälte werden vom Volk gewählt. Das gilt im Übrigen für fast alle öffentlichen Ämter hier in den Vereinigten Staaten. Auch ein Sheriff, manche Richter oder Gerichtsmediziner werden gewählt. Da es hier aber zwei große Parteien gibt, heißt das zwangsläufig, dass man sie hinterher entweder den Demokraten oder den Republikanern zuordnen kann. In diesem Fall sprechen wir also über einen demokratischen Staatsanwalt in New York auf der einen Seite und den ehemaligen republikanischen Präsidenten Trump auf der anderen Seite. Und deswegen nutzen die Republikaner das jetzt, um zu sagen, es ist ein politisch motiviertes Verfahren.
Die Anklage steht, aber wie geht es jetzt weiter?
Naja, die Anklage selbst kennen wir ja noch nicht. Die ist noch nicht veröffentlicht. Es soll sich um 30 Punkte insgesamt handeln. Und die wird man Donald Trump dann verlesen. Voraussichtlich nächsten Dienstag. Dann will er nach New York reisen. Da wird man dann seine Fingerabdrücke nehmen und auch diese berühmten Fotos machen der Polizei, die man ja sonst aus dem Kino kennt. Und wir haben heute erfahren, dass es schon mal eine Generalprobe gab für diesen Durchlauf heute in New York. Denn die Behörden wollen das Ganze so diskret und dezent wie möglich halten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Donald Trump, der die maximale Öffentlichkeit sucht, weil er natürlich allen erzählen will, für welch großes Opfer der Justiz er sich hält. Es ist also spannend zu beobachten, wie geheim oder nicht geheim das Ganze dann am nächsten Dienstag ablaufen wird.
Und was bedeutet das jetzt für seine Karriere?
Tja, das bleibt tatsächlich jetzt mal abzuwarten. In einem ersten Reflex haben sich jetzt tatsächlich alle Republikaner erstmal hinter ihm versammelt und auf das Justizsystem geschimpft. Sogar diejenigen, die möglicherweise im Präsidentschaftsrennen in der Partei der Republikaner gegen ihn antreten wollen, beispielsweise der Gouverneur von Florida, DeSantis, oder der Vizepräsident Mike Pence. Rein rechtlich ist es so, dass Trump auch antreten kann, wenn ein Verfahren gegen ihn läuft oder auch wenn er verurteilt wurde. Laut Verfassung muss er eigentlich nur drei Kriterien erfüllen. Er muss US-Staatsbürger sein, älter als 35, und er muss seit 14 Jahren am Stück in den Vereinigten Staaten leben. All das trifft auf ihn zu. Insofern wird ihn das nicht abhalten. Und im Übrigen ist es ohnehin so, dass in den Vereinigten Staaten auch schon bereits verurteilte Männer US-Präsident wurden. Eine bemerkenswerte Geschichte, die heute hier alle erzählen, 1869, Präsident Grant, der wurde gleich mehrfach festgenommen, weil er mit seinem Pferd und der Kutsche zu schnell unterwegs war. Das ist natürlich in der heutigen Dimension quasi ja, ein Bagatelldelikt, aber man sieht, einfach eine Verurteilung oder eine Anklage reicht nicht, um jemanden davon abzuhalten, Präsident zu werden.
Danke, Gudrun Engel, nach Washington. Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump. Die Meinung dazu von unserer ehemaligen Washington-Korrespondentin Verena Bünden vom Westdeutschen Rundfunk.
Nach dieser Anklage reibt sich einer die Hände: Donald Trump. Für den Mann, der nochmal US-Präsident werden will, könnte das Timing nicht besser sein. Denn eben noch sank sein Stern. Parteifreunde schauten sich nach anderen Kandidaten um, konservativ, aber weniger belastet. Jetzt aber formiert sich die republikanische Wagenburg. Selbst Konkurrenten stellen sich schützend vor Donald Trump, zumindest vorläufig. Der Staatsanwalt, er könnte Wahlkampfhelfer werden. Denn der virtuose Selbstdarsteller Trump konnte eins schon immer gut. Erst schafft er eine Welle der Empörung, dann surft er geschickt darauf. Jetzt bietet sich ihm die Chance auf maximale Mobilisierung seiner Anhänger. Und sogar darauf, auch bei gemäßigteren Wählern erstmal als Opfer dazustehen. Eine Anklage. Ausgerechnet rund um eine mutmaßlich falsch deklarierte Schweigegeldzahlung. Muss das sein? Es gibt drei andere, womöglich schwerwiegendere Verfahren. Geprüft werden ja auch Trumps Rolle beim Kapitolsturm, die Aufforderung zum Wahlbetrug und die Mitnahme von Geheimdokumenten. Den Anfang aber macht eine Anklage, bei der bis nächste Woche noch unklar ist, ob sie ähnliches Gewicht hat. Muss das wirklich sein? Ja, es muss sein. Justiz kann ihre Entscheidungen nicht von Politik abhängig machen. Sie kann nicht die Kleinen schnappen, wie Trumps Anwalt Michael Cohen, und die Großen dann laufen lassen. Juristisch ist die Klage also alternativlos. Vom politischen Timing her bleibt sie unglücklich. Die Staatsanwaltschaft sollte nächste Woche eine überzeugende Anklage vorlegen können. Sonst reibt sich tatsächlich nur einer die Hände: Donald Trump.
Die Meinung von Verena Bünden. Schauen wir in die Ukraine, wo vor einem Jahr Bilder wie diese das ganze Grauen des Krieges klarmachten und der gesamten Welt vor Augen führten, zu welchen Taten die russischen Angreifer offenbar fähig waren. Als ukrainische Truppen dort einzogen, wo wochenlang die russischen Besatzer herrschten, fanden sie Leichen von Zivilisten auf den Straßen. Viele Opfer waren in Massengräbern verscharrt worden. Das Bild stammt aus Butscha, einer Kleinstadt nordöstlich der Hauptstadt Kiew, die zum Symbol von Kriegsverbrechern geworden ist. Und die im Westen eine Diskussion über verstärkte militärische Hilfe für die Ukraine auslöste. Tobias Dammers über die aktuellen Kämpfe auch mit Hilfe deutscher Waffen und das Gedenken am Jahrestag der Befreiung von Butscha.
Die Jablunska-Straße in Butscha wirkt heute wie eine ganz normale Ortseinfahrt. Kaum etwas erinnert an die Bilder, die vor einem Jahr nach dem Rückzug russischer Truppen von hier aus um die Welt gingen. Dieselbe Straße damals. Zahlreiche getötete Zivilisten. Manche offenbar auf dem Fahrrad erschossen. Andere hatten die Hände gefesselt. Kriegsverbrechen, für die Russland jede Verantwortung bestreitet. Heute, genau ein Jahr nach der Befreiung Butschas, wird mit einer Zeremonie der Opfer gedacht. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt teil. Butscha wurde zu der Stadt, nach deren russischer Besatzung sich die Welt wirklich veränderte, nach der die Welt wirklich aufwachte. Butscha ist zu einem, vielleicht dem Symbol für die Grauen des Krieges geworden. Ein Krieg, der inzwischen vor allem im Osten des Landes gekämpft wird, nach Butscha schließlich auch mit schweren deutschen Waffen. Sowie mit dieser Panzerhaubitze 2000 in der Umgebung der Stadt Bachmut. Ein besonders modernes Artilleriegeschütz, eine der schlagkräftigsten Waffen, die Deutschland bislang geliefert hat. Oleg ist Offizier in der Einheit. Er dankt mehrfach für die Haubitze, lobt deren Mobilität und Feuerkraft. Wir treffen Befestigungen, Kommandoposten. Aber meistens kämpfen wir gegen andere Artilleriehaubitzen. Deswegen soll der genaue Standort geheim bleiben. Denn die Panzerhaubitze ist selbst ein prominentes Ziel. Seit dem Sommer hat die Ukraine 14 solcher deutschen Systeme erhalten, aber inzwischen zeigt sich der Verschleiß. Die Stiefel lassen die Soldaten draußen stehen, weil die sensible Technik innen empfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit ist, sagen sie. Andriy wurde für den Einsatz in Deutschland ausgebildet. Er erzählt, bei der hiesigen Schussfrequenz überhitze das System mittlerweile öfters mit Auswirkungen auf die Zielerfassung. Dann passieren Fehler. Die Einstellung geht nicht mehr und man muss die Maschine neu starten und mit dem GPS das Gleiche. Die Reparaturen übernehmen die Soldaten selbst, so gut es geht, aber häufig würden schlicht die Ersatzteile fehlen, so Andriy. Und auch die Schüsse müssen die Soldaten sich inzwischen gut einteilen. Früher hätten sie bis zu 220 Mal am Tag gefeuert, jetzt herrsche Munitionsmangel. Wir liegen so ungefähr bei 50, 45. Mehr geht nicht. Die Munition wird wirklich gebraucht. Wir kriegen Munition, aber nur wenig. Trotzdem hoffen Oleg und die anderen auf neue ukrainische Gegenoffensiven, um weitere Orte und Städte zu befreien, die noch unter russischer Besatzung sind. So wie auch Butscha vor einem Jahr befreit worden ist. Am Abend stellen Anwohner Kerzen in der Stadt auf. Ein Gedenken ohne die große Politik, ein Gedenken mit Tränen. Für die Opfer des russischen Angriffskrieges. Ein Krieg, der weiterhin, Tag für Tag, neue Tote fordert.
Und wir müssen noch nach Russland schauen, wo Präsident Putin heute eine neue außenpolitische Strategie verabschiedet hat. Darin erklärt er die westlichen Länder zum Hauptfeind. Deren Dominanz, besonders der USA in der Welt, wolle er abbauen, offenbar auch durch präventive Maßnahmen. Schalten wir zu Ina Ruck in Moskau. Präventive Maßnahmen, wie ernst ist es?
Naja, präventiv ist ja aus russischer Sicht auch der Einmarsch in der Ukraine gewesen, weil sonst angeblich die Ukraine mit der NATO zusammen Russland überfallen hätte. Das ist also nicht neu. Aber wenn man sich dieses Papier anschaut, dann ist die rote Linie drin eigentlich, der Feind steht im Westen. Als Hauptfeind macht man die USA aus. Aber auch die Europäer kriegen ihr Fett weg. Da ist nichts mehr zu lesen, was früher in der Außenpolitik immer drin stand, in den Formulierungen, dass man zum Beispiel Visafreiheit mit Europa anstrebt oder sowas. Stattdessen eine Hinwendung nach China, nach Indien. Und Russland sieht sich ganz klar als ein Opfer weltweiter Russophobie, angefacht von den Amerikanern. Es droht auch und spricht vom Westen als einer existenziellen Bedrohung für Russland. Und genau das ist eine interessante Wortwahl, denn wenn das Land sich existenziell bedroht sieht, erlaubt seine eigene Militärdoktrin, die auch noch nicht so alt ist, einen atomaren Erstschlag. Das heißt, hier wird wieder mit Atomwaffen indirekt gedroht. Es ist nochmal eine weitere Umdrehung. Wirklich interessant. Ich fand aber in dem Papier auch noch sehr interessant, wie viel Raum dieser Idee einer sogenannten russischen Welt gegeben wird. Das ist so ein Kulturraum, ein russischsprachiger, den man sich hier vorstellt, der sehr viel größer ist als Russland selbst. Russland sieht sich als Schutzpatron dieses Kulturraums und schreibt auch in dieser Doktrin, dass man die russische Sprache schützen wolle, wie auch immer das aussieht. Länder mit großen russischsprachigen deutschsprachigen Minderheiten wie Kasachstan zum Beispiel werden wahrscheinlich jetzt doch recht nervös auf dieses Papier schauen. Denn Russland schreibt da auch ganz klar von legitimen Interessen in dieser russischen Welt, in diesem Kulturraum.
Ina Ruck, vielen Dank für die Einschätzung. Gehen wir in ein Land der Europäischen Union, in dem es viele Stimmen gibt, die sich schwer tun, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu verurteilen. Bulgarien hat traditionell gute Verbindungen zu Russland. Die Alexander-Newski-Kathedrale in der Hauptstadt Sofia ist zu Ehren des Zaren Alexander II. Benannt. Der hat die Bulgaren einst von der Herrschaft der Osmanen befreit. Und das wirkt bis heute nach. Jetzt finden dort am Sonntag die 5. Parlamentswahlen innerhalb von 2 Jahren statt. Immer wieder scheiterten die Parteien nach der letzten Wahl, eine funktionierende Koalition zu bilden. Anna Tillack berichtet.
Čavdar Nikolov ist einer der bekanntesten Karikaturisten des Landes und die bulgarische Politik eine nicht enden wollende Inspirationsquelle. Eigentlich sollte das ein Schachspiel sein. Aber auf dem Balkan geht es immer darum, wer mehr Kraft hat. Borisov hat also einen Vorteil, denn er ist ein Ex-Sportler. 2 ehemalige Ministerpräsidenten treten wieder gegeneinander an. Der ehemalige Kurzzeitministerpräsident Petkov fordert den ehemaligen Langzeitministerpräsidenten Borisov heraus. Es ist die 5. Wahl in 2 Jahren. Wir kommen ins Guinness-Buch der Rekorde. Das ist die gute Seite. Und die schlechte? Die schlechte ist, dass wir sowas von desorientiert sind. Wir sind einfach erstarrt. Er will das ändern. Der pro-westliche Reformer und Unternehmer Kirill Petkov. Noch im letzten Jahr war er Ministerpräsident. Doch während seiner Regierungszeit dreht Russland Bulgarien kurzerhand das Gas ab. Petkovs Regierung zerbricht nach nur 6 Monaten. Seine Themen diesmal? Pro-europäische Themen wie die Eurozone, Schengen, die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, Bildung und Gesundheit. Aber am meisten will ich mit der Korruption aufräumen und das Justizsystem ändern. Eine Anspielung auf seinen Konkurrenten, den Oligarchenfreund Boyko Borissow. Er führte verschiedene Regierungen an und musste dann 2021 wegen Korruptionsvorwürfen und massiven Protesten zurücktreten. Unterstützung bekommt der Vorsitzende der konservativen GERB-Partei nun aus Brüssel.
In der Zeit, als GERB mit Boyko Borissow regiert hat, hatten wir Stabilität, war in Bulgarien positive Entwicklung, es wurden Straßen gebaut, es wurde investiert.
Borissow und Petkov sind zwar Rivalen, aber beide pro EU. Sie dagegen sind pro-russisch, die bulgarischen Nationalisten. Sie werben mit einer aggressiven Anti-Euro-Kampagne und sind strikt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Mehr und mehr Bulgaren scheint das zu gefallen. Čavdar Nikolov bedauert die Entwicklung in seinem Land. Die Verehrer von Russland sind sehr laut. Es ist schade, dass sich unsere Verbindung zu Russland nun in Liebe zu Putin abgewandelt hat. Unglaublich, wie sie das mit ihrer Propaganda geschafft haben. Auch deshalb hoffen die Bulgaren auf eine stabile Regierung. Nach 2 Jahren Stillstand.
In Nordrhein-Westfalen hatte sich ein ungeschriebenes Gesetz etabliert. Nach Wahlen stellt am Ende die SPD den Ministerpräsidenten. Das war von Mitte der 60er bis in die 2000er Jahre so. Das Wort Niederlage kam im Sprachgebrauch der Sozialdemokraten eigentlich nur für den politischen Gegner in Frage. Johannes Rau, Wolfgang Clement und am Ende dieser Ära Peer Steinbrück führten das Land. Alles vorbei. Die SPD ist Opposition und die Genossen fragen sich, wer soll nun die Fahne hochhalten, nachdem der Chef des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes in der letzten Woche zurückgetreten war. Michael Heusen.
Es ist für SPD-Chef Klingbeil eine Reise zu den großen Baustellen in Nordrhein-Westfalen. In Lüdenscheid sind die Bürger stocksauer, weil sie im Verkehr ersticken. Schuld sind die maroden Brücken auf der hier gesperrten A45 der Sauerlandlinie. Aber noch was bewegt die Genossen. Auch ihre Partei liegt an Rhein und Ruhr am Boden. Führungslos seit dem Rücktritt des Landesvorsitzenden Kutschaty.
Also der Verkehr ist schlimm und das in Düsseldorf ist auch schlimm. Finde ich beides.
Welches ist für Sie die schlimmere Baustelle?
Kurzzeitig hier, kurzzeitig in Lüdenscheid. Aber langfristig SPD in Nordrhein-Westfalen als alte Arbeiterpartei. Davon hat sie sich irgendwie auch ein bisschen gelöst, muss man auch sagen.
Er wollte der Hoffnungsträger der NRW-SPD sein. Doch für Thomas Kutschaty hat die politische Karriere nach der verlorenen Landtagswahl gegen CDU-Ministerpräsident Wüst einen Knacks bekommen und ist in den letzten 10 Tagen abrupt zu Ende gegangen, weil er mit einem Personalvorschlag für den Posten der Generalsekretärin gescheitert ist. Rücktritt als Landesvorsitzender, Rücktritt als Fraktionschef. Und jetzt? Ein Viertel aller SPD-Mitglieder bundesweit kommt aus NRW, aber niemand scheint den größten Landesverband führen zu wollen.
In der Bundespartei hatten wir das Problem ja auch vor ein paar Jahren, dass keiner wollte und dann auf einmal wollten 30 oder so und dann hat sich das so ein bisschen ausgedünnt, das Feld. Es ist immer schwierig, jemanden zu finden, wenn gerade es nicht gut läuft.
Auch in Umfragen leidet die NRW-SPD, kann überhaupt nicht von einem Kanzlerbonus profitieren.
Die SPD in Nordrhein-Westfalen ist wirklich ein Scheinriese innerhalb der Partei. Und das ist keine Personenfrage, sondern es ist die Zusammenballung von Struktur, Personen und akuten Verhältnissen und der Tatsache, dass die SPD im Land nicht regiert. Sie hat also keine Gestaltungsoption und das macht sie zum zahnlosen Tiger.
Doch Klingbeil gibt sich optimistisch.
Gerade nach so einer Wahlniederlage, wie sie war, jetzt der Rücktritt von Thomas Kutschaty. Also ich will jetzt gar nicht so tun, als ob das alles ganz einfach ist, aber ich glaube dran, dass mit starken Oberbürgermeistern, die es ja hier in NRW viel gibt, also eine starke kommunale Basis, eine starke Landtagsfraktion und auch eine starke NRW-Gruppe im Deutschen Bundestag, das sind drei Akteure, die müssen jetzt alle mithelfen und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir das auch hin, dass wir wieder stärker werden.
Und vielleicht kommt ja sogar Hilfe aus Berlin. Entwicklungsministerin Svenja Schulze oder Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, beide aus NRW, sind als künftige Parteivorsitzende im Gespräch. Eine von ihnen womöglich im Tandem mit einem Landespolitiker. Spätestens beim Landesparteitag Ende August soll diese Baustelle abgeräumt sein.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Und da geht es zunächst um den Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Wenige Tage vor dem Verkaufsstart am kommenden Montag ist der Weg für das 49-Euro-Ticket nun frei. Auch der Bundesrat stimmte der Einführung und Finanzierung zu. Demnach zahlt der Bund bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro. Die andere Hälfte der Kosten sollen die Länder tragen. Das sogenannte Deutschland-Ticket gilt von Mai an bundesweit für den Nahverkehr. Es kann als Abo gebucht werden und ist monatlich kündbar. Die wirtschaftlich schwierige Lage in Deutschland belastet auch den Arbeitsmarkt. Die sonst im Frühjahr übliche Entlastung bei den Erwerbslosenzahlen fällt in diesem Jahr schwächer aus. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im März 2.594.000 Menschen ohne Job gemeldet. Das sind zwar 26.000 weniger als im Februar, aber 232.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote bleibt bei 5,7%. Hausärzte in Deutschland fordern eine Beibehaltung der telefonischen Krankschreibung. Insbesondere in akuten Infektwellen gehe es nicht mehr ohne diese Möglichkeit, sagte die Vizechefin des Hausärzteverbandes Bulinger Göpfert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Sonderregelung war zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt worden, um die Gefahr von Ansteckungen in Arztpraxen zu verringern. Wegen der aktuell entspannteren Infektionslage lief sie heute aus. Der britische König Charles III. Hat seinen 3-tägigen Staatsbesuch in Deutschland beendet. Zum Abschluss besuchte der Monarch heute Hamburg. Gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier legte Charles Kränze am Weltkriegsmahnmal St. Nikolai nieder. Später traf er Bürgerinnen und Bürger am Hamburger Rathaus. Dort trugen sich der britische König und seine Frau Camilla ins Goldene Buch der Stadt ein. Finnland wird in den kommenden Tagen offiziell der NATO beitreten. Das kündigte Generalsekretär Stoltenberg an, nachdem auch die Türkei der Aufnahme Finnlands in das Militärbündnis zugestimmt hatte. Die NATO werde dadurch stärker und Finnland sicherer, so Stoltenberg. Auch Schweden hofft auf einen NATO-Beitritt. Bislang fehlt dem Land aber noch die Zustimmung der Türkei und Ungarns.
Gehen wir zurück in die sogenannten goldenen 1920er Jahre, die natürlich nur für die golden war, die es sich leisten konnten, in den Lichtkegeln der schillernden Lebenswelten zu stehen. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte es ohnehin nur aufwärts gehen. Und so ist das Jahrzehnt, an dessen Ende alles zusammenfiel, für viele und vieles eine Phase der Ekstase und des Ausprobierens. Diese Jahre waren wegweisend für die Emanzipation der Frau. Ihr neu gefundenes Selbstvertrauen brachte sie durch Mode und Tanz zum Ausdruck. Die Kunst bewegte sich zwischen streng und überkandidelt. Das brodelnde Milieu zeigt jetzt eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man auch Parallelen zu heute. Susanna Jalek.
Ist das hier eine Frau oder doch ein Mann? Die französische Fotografin Claude Cahun möchte wohl, dass Menschen sich diese Frage stellen. Sie spielt mit ihrem Geschlecht, macht androgyne Selbstporträts, lange bevor es Begriffe wie Selfie oder Gender-Debatte gibt, und führt mit ihrer Lebensgefährtin einen Künstlersalon in Paris. Eine Frau, hervorgebracht von den 20er Jahren, einem Jahrzehnt, das bis heute fasziniert.
Das ist das Jahrzehnt der Frauen, wie ich immer sage. Die Idee der neuen Frau ist ganz entscheidend. Frauen haben plötzlich politische Rechte, dürfen wählen. Zugang zu Bildung, Zugang zu Jobs macht sie unabhängig. Und sie verändern sich ja auch kolossal. Haare ab, Röcke ab, mobil, spritzig, selbstbewusst. Das sind alles Dinge, die einfach unglaublich die Gesellschaft auch geprägt haben.
1920er, im Kaleidoskop der Moderne, heißt die von Agnieszka Lulinska kuratierte Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn. Denn wie in einem sich drehenden Kaleidoskop verändert sich die Perspektive auf dieses Jahrzehnt, je nachdem, von welcher Seite aus man es betrachtet. Pulsierende Metropolen wie New York und Berlin werden zum Beschleuniger, auch für die Kunst. Massenmedien wie der Film, das Radio und das Telefon verbinden die Menschen über Landesgrenzen hinweg. Und immer wieder werden Parallelen zu heute sichtbar, zum Beispiel im bahnbrechenden Film Metropolis von Fritz Lang, in dem eine Frau zum Maschinenmensch wird, als Symbol für den Aufbruch in eine neue Zeit.
Plötzlich gibt es die Idee, dass Maschinen plötzlich menschliche Züge bekommen. Also da sind solche Spielereien. Da ist zum Beispiel die KI, der Roboter, der Mensch, die Figur, die plötzlich ganz andere Möglichkeiten hat.
Globalisierung, Pandemie, Fortschrittsglaube, all das kennen wir auch. Die 1920er im Kaleidoskop der Moderne, eine Ausstellung, die zum Nachdenken anregt, auch über uns selbst.
Und die Ausstellung 1920er im Kaleidoskop der Moderne eröffnet morgen in der Bundeskunsthalle in Bonn und ist dort bis 30. Juli zu sehen. Und morgen beginnt der Monat, in dem wettermäßig ja eigentlich alles möglich sein soll. Carsten, wie startet denn der April?
Mit ziemlich viel Wetter, besser gesagt mit einem neuen Tiefdruckgebiet. Und was Tiefdruckgebiet bedeutet, haben wir heute zu Genüge gesehen. Wir starten mal direkt mit dem Strömungsfilm. Das ist ganz interessant. Das neue Tief liegt aktuell noch über der Nordsee, wird sich Richtung Deutschland bewegen. Morgen kommt es bei uns an. Jetzt achten wir mal auf den Wind. Zum einen, es gibt zwei Phänomene. Zum einen werden wir auch morgen Vormittag und Mittag wieder Sturmböen im Südwesten Deutschlands haben. Zum anderen entwickelt sich über dem Norden eine nordöstliche Strömung, die sich dann im Verlauf des Sonntags bis nach Süden, bis zu den Alpen, voranarbeitet. Jetzt lassen wir diesen Strömungsfilm gleich noch einmal laufen, und zwar mit den Temperaturen hinterlegt als Farben. Und da sehen wir, was diese Nordostströmung bewirkt. Die kommt von Skandinavien am Sonntag dann mit kälterer skandinavischer Luft. Und am Sonntag und am Montag und auch über die nächste Woche hinaus werden wir beeinflusst von dieser kälteren Luft. Das muss aber nicht schlecht sein, denn das gibt einen großen Unterschied. Mit dem Tiefdruckgebiet, wir sehen es hier auf den Radarbildern, kommen aktuell immer wieder neue Regenwolken nach Deutschland herein, drehen sich dann hier so im Kreis und werden auch unser Wetter morgen beeinflussen. Wir können gleich mal weiterschalten zum Wettervorschaufilm, dann sieht man das. Hier kommen diese Regenwolken. Der gesamte morgige Samstag ist eigentlich ein stark bewölkter und deutschlandweit ein nasser Tag. Zur Mittagszeit im Südwesten gibt es noch ein paar Sturmböen. Und jetzt kommt die skandinavische Luft morgen am späten Nachmittag im Norden an. Und der Regen hört auf. Der Himmel reißt auf und die Sonne kann vielleicht kurz vor Sonnenuntergang in Schleswig-Holstein noch hervorkommen. Aber das ist der Trend dann für die nächsten Apriltage. Kurz zu den Temperaturen. In der Nacht geht es runter im Norden schon auf nur 4 bis 5 Grad. Sonst sind es meistens 5 bis 11 Grad. Tagsüber liegen im Norden an der Ostseeküste die Temperaturen auch nur im Bereich 4 bis 6 Grad. Das ist schon diese kältere Luft, sonst sind es meistens 8 bis 12 Grad. Und jetzt zu den weiteren Aussichten. Der Sonntag da schon zweigeteilt. In der gesamten norddeutschen Tiefebene viel Sonnenschein. Im Süden noch immer viele Wolken, ganz im Süden Regen. Und der Montag, der Wochenstart, dann überall schon deutlich sonniger mit nur noch einzelnen letzten Wolken. Dafür ziemlich kühl.
Der April macht, was er will. Vielen Dank, Carsten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es gleich weiter mit einem Tatort.
Darin ermitteln die Münchner Kommissare.
Und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen angenehmen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.